S9Y-Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des S9Y-Infocamp-Podcasts. Mein Name ist Robert Lender und an der anderen Leitung von Skype habe ich...
Ich bin Matthias Mies. Hallo Robert.
Ja, hallo Matthias. Ja, das ist unsere erste Ausgabe. Wir haben zwar schon eine Ausgabe 0 mal probiert, aber das war nur ein bisschen Getratsche und einmal dann der Versuch, das zu schneiden und die Technik dahinter auszuprobieren. Jetzt die wirklich erste Ausgabe. Ja, ich denke mal, es werden uns vielleicht nicht alle kennen, die diesen Podcast auch hören. Deswegen eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde. Matthias, fängst du mal an?
Ja, kann ich tun. Ich heiße Matthias Mies. Ich bin im Forum und auch sonst im Web eher bekannt als Yellow Lad. Ich bin nicht unbedingt Entwickler, obwohl viele das denken. Ich beteilige mich an Serendipity mit dem, was ich sonst auch so mache. Das heißt HTML, CSS. Ich mache frei verfügbare Templates und ich versuche, mein Wissen in die Kernentwicklung einfließen zu lassen. Das heißt, den ganzen Frontend-Kram, das, was der Besucher eines Blogs letzten Endes zu Gesicht kriegt, das ist meine Baustelle. Und darüber hinaus unterstütze ich Garvin so ein bisschen beim Benutzersupport im Forum, vor allen Dingen im deutschen Forum, und alles andere steht auf unserer Moderatorenseite.
Genau, da gibt es auch ein paar Infos dann zu mir. Trotzdem kurze Vorstellung, Robert Lender, meistens unter Robert Lender auch zu finden rund um Serendipity, ansonsten mit der Abkürzung Roblen. Ich benutze Serendipity seit dem Jahr 2005 und genau das ist eigentlich meine Hauptfunktion. Ich bin Benutzer dieses tollen Blog-Systems, versuche aber quasi als Serendipity-Evangelist, wenn ich mich so bezeichnen darf, einfach viel Werbung für Serendipity zu machen. Schreibe auf meinem Blog sehr oft über die Software, aber insbesondere auch, wie man sie nutzen kann. Und was ich immer sehr spannend finde, sind halt Nutzungsmöglichkeiten, an die die Entwickler von einzelnen Plugins oder des Blogs eigentlich noch nicht dran gedacht haben. Das finde ich dann immer besonders spannend und versuche das auch natürlich vermehrt darzustellen und natürlich auch die Leute dahinter ein bisschen mehr vorzustellen, die dieses tolle System überhaupt erst möglich machen. Ja, kommen wir vielleicht gleich zum Podcast. S9Y-Infocamp, vielleicht ganz kurz, warum das Ding überhaupt so heißt, hat eigentlich eine ganz schräge Erklärung. Ich habe vor ein paar Jahren, wollten wir schon mal ein Barcamp zum Thema Serendipity machen, haben es aber nicht ganz hinbekommen. Ich habe daraufhin die Domain s9ycamp.info reserviert und eigentlich haben wir gesagt, ja, klingt eigentlich ganz gut auch für einen Podcast. Ja, so quasi der Matthias und ich, wir sitzen hier quasi am Lagerfeuer unseres Camps und erzählen uns ein bisschen was über Serendipity.
Ja, wir sind Serendipity Cowboys.
Genau.
Und der Sinn der Sache ist ja auch, wir wollen ein paar Informationen liefern über dieses System, das vielleicht nicht so viele kennen, weil es doch eher ein kleines System ist. Wir wollen ein bisschen Tipps geben, wir wollen auch ein bisschen Denkanstöße liefern, was man damit machen kann. Denn das, was Robert gerade sagte, diese Anwendungen, die die Entwickler eigentlich nicht im Kopf hatten, die interessieren auch die Entwickler. Mhm. Also das ist was ich weiß, was immer großen Anklang findet, wenn jemand meinetwegen einen Fotoblog macht, wenn jemand es irgendwie kreativ nutzt, das ist schon was wir auch mögen, weil man dann sieht, was man daraus machen kann, woran man gearbeitet hat, und das ist einfach klasse.
Mhm. Ja, der Podcast soll theoretisch, jetzt muss ich das Wort theoretisch betonen, einmal im Monat erscheinen. Also wir nehmen uns mal vor, also dieser, den wir gerade aufnehmen, hoffen wir, dass er so um die Jahreswende auch wirklich rauskommt. Ich muss dazu sagen, das Schneiden und die ganze Technik dahinter ist für uns beide noch relativ neu. Das heißt, da braucht man sicherlich ein bisschen länger als manche andere Erfahrener. Aber wie gesagt, ja, circa einmal im Monat, also der nächste wird eventuell so Mitte, Ende Jänner auftauchen.
Jetzt musst du für die deutschen Hörer dazu sagen, dass Jänner Januar heißt.
Ah ja, genau. Siehst du, wir sind ein multilingualer Podcast.
Multinational.
Multinationaler, genau. Ja, quasi ich als Österreicher, der Matthias als Deutscher. Aber dazu muss man sicherlich sagen, ja, wir sind ja alle quasi im Internet und da gelten Grenzen nur bedingt. Jo. Außer die Sprachgrenzen natürlich.
Es ist halt, wie gesagt, Jänner ist, ich kenne es, aber ich weiß nicht, ob das jeder weiß in Deutschland, das ist Januar.
Genau, also Januar 2011 hoffen wir mit dem nächsten rauszukommen. Apropos nächster, es ist natürlich auch der ganze Podcast ein Versuch. Wir schauen mal, wie oft wir überhaupt einen Podcast rausbringen können. Also sprich, natürlich wollen wir noch die nächsten Jahre was machen, aber ob es da wirklich viele Themen dazu gibt, ob man sehr viel über Serendipity erzählen kann mittels eines Podcasts, das ist für uns selber noch ein Experiment.
Ich habe ja neulich auch gelesen bei Susanne Mandl, die uns oder Robert ganz viel unterstützt hat in der Vorbereitung. Mhm. Da gab es eine Barcamp-Präsentation, glaube ich, wo sie sagte, absolut verboten ist, vor der 20. Ausgabe aufzuhören.
Ja.
Das können wir nur schaffen, wenn die das hören, die das Podcast-Blog lesen, uns mit Anregungen bombardieren. Mhm. Schickt uns Fragen, schickt uns Themenwünsche, sagt uns hier, erklärt mal dies und das. Das wäre total super, das kann man machen in den Kommentaren des Blogs, das kann man auch machen über das Feedback-Formular, was im Grunde einfach ein Kontaktformular ist. Man könnte auch dem Twitter-Account, den Robert eingerichtet hat, eine Reply schicken.
Mhm. Ja, man kann uns auch natürlich auch eine E-Mail schicken, die gibt es natürlich auch, eine E-Mail-Adresse. Das werden wir natürlich jetzt alles nicht vorlesen, die ganzen Adressen. Dafür gibt's eben die Shownotes, sprich auf der Website des Blogs. Die URL darf ich trotzdem noch mal kurz sagen, s9ycamp.info. Da gibt's natürlich auch immer die aktuellen Shownotes zum Podcast mit allen Links, die wir hier nicht vorlesen, aber in irgendeiner Weise genannt haben. Ja, und vielleicht noch zum Feedback. Ja, auch von meiner Seite aus, bitte stellt uns Fragen, gibt uns Anregungen. Und wenn jemand Interesse hat, vielleicht auch einmal als Gast aufzutauchen bei uns, mit uns hier etwas zu erzählen über eine Entwicklung, die er gerade vorhat, über ein Plugin, das hier gebastelt wurde, über sonst etwas Spezielles, dann nehmen wir auch gerne natürlich auch Gäste in die Sendung auf.
Schön wäre, wenn das Leute sind, die Skype nutzen, keine Vorbehalte dagegen haben, weil so zeichnen wir das hier gerade auf, Robert und ich. Skypen und da müsste man dann jemanden mit in die Konferenz holen.
Genau das, ja. Also das ist für uns einmal die Technik, die wir dahinter nutzen, eben Skype. Und ja, das Ganze wird dann noch kompliziert geschnitten meinerseits. Wenn das ein bisschen unrund klingt noch, dann liegt es eben daran, dass ich noch wenig Schnitterfahrungen habe. Aber ich nehme das auch quasi auch ein bisschen als Lernfeld und hoffe, bis zur 20. Ausgabe wird das Ganze hier noch ein bisschen auch technisch besser. Aber wie gesagt, es heißt ja auch S9Y Camp, es soll immer ein bisschen der Camp-Charakter hier erhalten bleiben. Also es darf ein bisschen auch kantig klingen, das Ganze.
Kantig ist gut.
Ja. Ja, also wie gesagt, von dem her, wir haben ja schon vorher uns kurz abgesprochen, wir müssen sicherlich auch noch lernen, dass wir uns nicht so sehr ins Wort fallen, andererseits, dass es nicht peinliche Stille gibt. Ja, also ich denke mal, wir werden sicherlich auch noch ein bisschen da lernen, wie man auch euch gut unterhält und euch gut Informationen näher bringt. Gemeinsam.
Dann kommen wir doch mal zu den Informationen.
Ja, das ist eine gute Idee.
Wir werden wahrscheinlich Hörer haben, die jetzt vielleicht uns kennen und deswegen gedacht haben, hören wir mal den Podcast. Wir wissen aber nicht, worüber die da reden. Mhm. Das, worüber wir da reden, heißt Serendipity oder kurz S9Y. Das ist relativ bekannt, diese Art abzukürzen. 9 ist die Zahl der Buchstaben zwischen dem S und dem Y in dem eigentlichen Wort Serendipity. Mhm. Was wir haben hier, ist ein Blocksystem, kann man es nennen, ein erweiterbares und modular ausgelegtes. Modular bedeutet, der Kern enthält die grundlegende Funktionalität, die man braucht, um einen Blog zu betreiben. Zumindest nach Ansicht der Entwickler. Das ist ja immer subjektiv, was nun wesentlich ist für einen Blog. Es gibt sicherlich Sachen, von denen manche Leute sagen würden, das ist wesentlich, das gehört in den Kern und das ist im Moment nicht in dem Kern. Das wird erweitert durch Plugins, die Funktionen bereitstellen. der Sinn der Sache ist natürlich der, den Kern möglichst schlank zu halten. Mhm. Also den auf das Wesentliche zu reduzieren, damit man eben nicht von der Menge der verfügbaren Elemente übermannt wird. Das ist so der Grund, weswegen es kompakt gehalten werden soll. Es kann, wie gesagt, erweitert werden durch Plugins. Es kann auch erweitert werden natürlich in puncto Gestaltung durch etwas, was in unserer Welt ein bisschen multiple definiert ist. Der bekannteste Begriff ist wahrscheinlich Themes. So heißt es auch bei anderen Systemen. In der Serendipity-Welt wird dafür durchaus auch mal Template gesagt oder auch Style. Ein Template ist eigentlich in der klassischen Ansicht, wenn man es von anderen CMSen her kennt, einfach nur das, was dafür verantwortlich ist, welchen HTML-Code das System ausgibt. Wir verwenden das auch für das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket ist eben, dazu gehören Vorlagedateien, dazu gehören Style-Sheets, dazu gehören Grafikdateien. Das ist das, was ein Theme ausmacht.
Also das ist ein bisschen verwirrend in der Terminologie von Serendipity, aber ich denke mal, das soll einem nicht unbedingt stören und macht auch, glaube ich, für Anfänger und Anfängerinnen auch kein Problem. Also bei der Anwendung. Also mir wäre es nicht aufgefallen, weil wie ich mit Serendipity angefangen habe, haben mir alle drei Begriffe ein bisschen was und gar nichts gesagt. Also also ich denke mal, es ist relativ klar in der Benutzerführung, wenn hier steht sozusagen im Backend halt, dass man hier Styles verwalten kann, dass man da quasi damit das Aussehen verwaltet und das war es dann. Also.
Ja. Es ist halt so, man kann es feststellen, auf der Download-Seite beispielsweise heißt es Templates, der entsprechende Abschnitt im Forum heißt Themes und wie du schon gesagt hast, im Backend in der Verwaltungsoberfläche heißt es Styles verwalten, aber ich denke auch, man kommt drauf, dass das alles dasselbe ist. Es ist halt ein Paket, was die optische Gestaltung des Blocks bestimmt.
Ja. Ja, dann ein weiterer Punkt ist ein sehr wichtiger, dass Serendipity auch Open Source ist. Sprich, sozusagen, man kann sich den gesamten Quellcode anschauen. Jeder und jede ist eingeladen, hier auch entsprechend auch mitzuentwickeln und auch etwas zu verändern. Natürlich wäre es fein, das nicht nur am eigenen Blog zu machen, sondern das auch natürlich wieder in die Community halt reinzubringen. Das Ganze unterliegt einer BSD-Lizenz, aber ich glaube, das kannst du jetzt besser erklären als ich.
Ich kann es auch nicht gut erklären. Software-Lizenzen, gerade im Open-Source-Bereich, sind eine hochkomplizierte Angelegenheit. Das ist sehr juristisch. Sehr bekannt ist wahrscheinlich die GPL, die GNU General Public License. Das ist die verbreitetste Open-Source-Lizenz, würde ich denken. Die BSD-Lizenz ist ein bisschen anders. Grundsätzlich ist es erlaubt, eine unter dieser Lizenz veröffentlichte Software zu kopieren, zu verändern und zu verbreiten. Das ist typisch Open Source. Die einzige Bedingung in der BSD-Lizenz ist, dass der Copyright-Vermerk des ursprünglichen Programms nicht entfernt werden darf. Ansonsten kann man im Grunde damit machen, was man will. Und der Unterschied in der BSD-Lizenz ist jetzt, dass man nicht verpflichtet ist, wenn man das verändert, den Quellcode des veränderten Programms zu veröffentlichen. Das ist nicht notwendig und das ist auch der Grund, weswegen man diese Lizenz wählt. Das macht es leichter, wenn man es für beispielsweise kommerzielle Anwendungen verändert, dann ist es oft nicht erstrebenswert oder nicht gewünscht, den Quellcode preiszugeben. Das ist eben der Vorteil der BSD-Lizenz. Es ist nicht nötig. Man kann es nehmen, man kann es verändern, man muss nicht den Quellcode rausgeben. Mehr kann ich da jetzt so auch nicht zu sagen.
Aber es heißt sozusagen, zu nennen, sozusagen Serendipity zu nennen, heißt ja nicht sozusagen, dass ich auf der Webseite selber irgendwo groß angeben muss, wer das Ganze gebastelt hat oder sozusagen entwickelt hat, sondern dass es im Quellcode ersichtlich ist, wenn man so reinschaut.
Soweit ich weiß, ja.
Ja. Ja. Und wie gesagt, dass man es kommerziell verwenden kann, denke mal, ist schon ein wichtiges auch Argument für manche.
Kann es sein, ja. Kann es sein.
Ja, dann denke mal, ein weiterer Punkt, der sozusagen so ein Eckstein ist, das Ganze basiert auf PHP. Ja, mehr sage ich mal dazu nicht, weil ich kenne mich in PHP nur sehr rudimentär aus.
Ich auch. Was ich weiß, ist, dass wir nicht, was viele, nicht viele, aber einige andere Systeme, gerade CMS mittlerweile machen, ist es nicht PHP 5 notwendig. Mhm. Es reicht, soweit ich weiß, man nagle mich nicht darauf fest, ich bin kein Entwickler, aber soweit ich weiß, reicht PHP 4 nach wie vor aus. Ja. Es ist aber so, dass einem dann ein paar Funktionalitäten fehlen können. Es gibt also bestimmte Funktionalitäten im Kern und glaube ich auch in Plugins, die nur mit PHP 5 möglich sind, aber grundsätzlich reicht PHP 4 aus. Und das System unterstützt dazu oder benötigt dazu eine Datenbank. Es funktioniert nicht ohne Datenbank, aber man ist relativ frei in der Wahl. Mhm. Gängige Datenbank für Web-Applikationen ist MySQL. Davon gibt es noch eine verbesserte Version, MySQLi, die geht auch. Es gibt eine alternative Version, PostgreSQL. Auch das darf es sein. Und wenn beide nicht zur Verfügung stehen, geht auch eine SQLite-Datenbank. Mhm. Ganz ohne geht es halt nicht, aber das ist bei fast allen ähnlichen Systemen auch so.
Es gibt kaum Flat-Systeme. Ja, und ein wichtiger Punkt, der war für mich damals bei der Auswahl auch sehr entscheidend, ist Spartacus. Da versteht man mal ad hoc mal nichts drunter, aber muss man erklären. Das ist etwas, was WordPress erst viel, viel später gelernt hat. Ja, was heißt Spartacus? Spartacus ist quasi selber eigentlich wieder ein Plugin, aber es ermöglicht, dass das Nachladen und Erneuern von Plugins, aber auch von Templates innerhalb des Backend-Systems. Das heißt, ich aktiviere Spartacus, Spartacus sagt mir auf Knopfdruck, es gibt hier zum Beispiel ein Update und ich kann das quasi auf Knopfdruck quasi bei mir in meine Serendipity-Installation mir holen von heißt das jetzt Website, nicht von der Website, vom
Server.
Vom Server, vom Serendipity-Server und es wird das quasi auf meinem Server installiert.
Also es liegt nicht auf dem Serendipity-Server Spartacus, beziehungsweise die Dateien liegen in einem sogenannten Repository, das wird mit einem
technischer als ich, ja. Bitte.
Das wird mit einem Versionssystem verwaltet, für die es interessiert, das wird noch mit CVS verwaltet. Und da liegen alle Plugins, wobei man jetzt gleich nochmal sagen sollte, dass Plugins sich unterteilen in sogenannte Ereignis-Plugins und Seitenleisten-Plugins. Sehr leicht erklärt, Seitenleisten-Plugins ist alles, was in einem Blog in der Seitenleiste landet, also beispielsweise eine Archivliste, eine Kategorienliste, es können aber auch HTML-Schnipsel sein, also Codeblöcke, die man selber einstellt. Alles, was man in der Seitenleiste anzeigen möchte, läuft über ein Seitenleisten-Plugin und alles andere ist ein Ereignis-Plugin.
Also, nur kurz unterbrechen, auf S9Y Infocamp wäre quasi ein Seitenleisten-Plugin die Anzeige der neuesten Kommentare.
Genau.
Das ist vielleicht noch ein Hinweis, man kann natürlich auch unsere einzelnen Blog-Einträge oder sprich die Beiträge, in denen wir unseren Podcast präsentieren, inklusive der Shownotes natürlich auch gerne auch kommentieren. Das nur als Hinweis.
Das sind die Seitenleisten-Plugins und alles andere kann alles Mögliche sein. Das ist das Kontaktformular-Plugin, mit dem wir unser Feedback-Formular realisieren. Das ist das Plugin für statische Seiten, worüber wir zum Beispiel die Moderatorenseite machen im Infocamp-Blog. Mhm. Das ist etwas, habe ich vorhin schon gesagt, das wäre zum Beispiel sowas, wo manche Leute meinen, das gehört eigentlich in den Kern, die statischen Seiten. Kann man drüber streiten. In dem Fall ist es ein Plugin. Und darüber hinaus liegen auf Spartacus eben auch noch Templates. Es gibt auch, weil das immer einer der ersten Punkte ist, wenn jemand was kritisieren möchte an Serendipity, was natürlich zutiefst verwerflich ist, aber dann ist es die Auswahl an Templates. Dazu sollte man sagen, es liegt nicht alles auf Spartacus. Es ist im Sinne der Betreiber, dass Spartacus überschaubar gehalten wird. Und deswegen ist ein Kriterium für eine Aufnahme in Spartacus ist immer das berüchtigte Alleinstellungsmerkmal. Also ein Template, was auf Spartacus liegt oder auf Spartacus kommen soll, sollte immer irgendwas haben, wo man sagt, jo, das ist was Besonderes, das kommt damit rein. Es gibt aber auch externe Quellen für Plugins, die ich mal in einem Blog-Eintrag aufgelistet habe und du hast sie, glaube ich, auch irgendwo bei dir. Mhm. Das sind dann meistens von den Template-Entwicklern selber, die dann sagen, Mensch, in Spartacus gehört es nicht, aber ich möchte es trotzdem bereitstellen und da kann man sich es eben auch runterladen. Dann funktioniert das ganz normal übers ist dann meistens eine ZIP-Datei, die man entpacken und manuell per FTP oder wie auch immer auf seinen Server bringen muss und dann funktioniert das genauso. Gibt es übrigens auch, fällt mir gerade ein, für Plugins. Es gibt durchaus auch Plugins, die nicht auf Spartacus sind, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja, man muss halt vielleicht noch dazu sagen, ganz wichtig, weil das war bei mir am Anfang ein Problem. Es gibt, glaube ich, zwar quasi schon einen Workaround, aber Spartacus funktioniert dann wirklich gut, wenn am Server das berühmte Safe Mode ausgeschalten ist.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, also wenn er on ist, dann, also es gibt, glaube ich, jetzt zwar schon Workaround, aber da kann es manchmal so sagen haken. Also Safe Mode off wäre quasi die bessere Einstellung und das ist etwas, was bei vielen, die sozusagen quasi Shared Hosting verwenden, um hier ihr Blog zu betreiben, da manchmal die Hoster manchmal ein bisschen Schwierigkeiten machen.
Wobei man sonst sagen sollte, grundsätzlich kann man einen Serendipity-Blog in quasi jedem gängigen Webspace-Paket betreiben. Da gibt es kaum wirklich Anforderungen besonderer Art.
Ja.
Es kann schwierig sein, das fällt mir immer ein zu Spartacus, das mit dem Safe-Mode wusste ich übrigens tatsächlich nicht. Mhm. Es kann schwierig sein, das kommt ein bisschen darauf an, wie der Webspace genau aufgesetzt ist. Das heißt, wie die Benutzerrechte und Benutzergruppen genau angelegt sind und wie das beim FTP-Upload ist. Unter Umständen kann es passieren, dass ein Mischbetrieb, also einerseits über Spartacus Sachen einzuspielen, andererseits über FTP Sachen manuell hochzuladen, das kann Probleme machen. Mhm. Dann kann es sein, dass ein manuell hochgeladenes Plugin beispielsweise nicht über Spartacus zu aktualisieren ist. Das kommt aber auch darauf an, wie man Spartacus genau konfiguriert. Man kann dem Plugin zum Beispiel auch mitgeben, gib den heruntergeladenen Dateien diese und jene Rechte. Und wenn sich das nicht mit dem Setup des Webspace verträgt, dann kann es Zicken geben. Ja. Ich empfehle immer, Spartacus zu verwenden, weil bequemer geht's nicht.
Ja.
Und es auch von Anfang an zu verwenden. In einem neu aufgesetzten Blog immer von Anfang an Spartacus und dann sollte das problemlos laufen. Mhm. Garantie kann man keine geben, aber
nein, also
es ist definitiv eine großartige Sache.
Mhm.
Ne, so, wobei man jetzt auch dazu sagen sollte, weil das viele andere Systeme machen und wir machen es eben nicht, man kann nicht das System an sich über Spartacus aktualisieren. Das muss manuell geschehen. Es gibt mittlerweile Systeme, wir haben das diese andere Block-Engine da vorhin schon erwähnt. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir WordPress sagen dürfen in diesem Blog.
Genau. Wir haben nichts gegen Konkurrenz.
Andere Systeme haben das halt, da bekommst du in der Verwaltungsoberfläche angezeigt, es gibt eine neue Version, dann klickt man einen Button und dann aktualisiert es sich praktisch automatisch selbst. Das machen wir nicht, weil, kann ich jetzt gar nicht genau begründen, aber wir sehen nicht so richtig die Notwendigkeit dafür, weil das manuelle Update eigentlich sehr simpel ist, keine Probleme macht und das kriegt jeder hin. Da sollte man auch bitte keine Angst vor haben. Man sieht ab und an mal Leute im Forum, die schlagen da dann auf mit einer Version in den 1,1 Bereichen. Wir sind im Moment bei 1.5.4 und die trauen sich nicht zu aktualisieren, weil sie Angst haben, dabei was kaputt zu machen. Und das kann man also wirklich sagen, ich bin kein großer Techie, ich bin auch nur Webdesigner, aber mein Blog läuft seit Version 0,6 völlig problemlos. Es gab mal kleinere Problemchen beim Aktualisieren, die sind aber mit Hilfe des Forums immer schnell gelöst. Das ist wirklich kein Grund, nicht abzudaten.
Nein, also ich bin auch kein Techie und bei mir geht es an sich auch immer wunderbar. Es ist wirklich nicht schwierig und ich denke mal, zumindest einmal gewusst zu haben, wie man per FTP überhaupt in sein Blogverzeichnis kommt und wie das circa ausschaut. Man muss kein Techie sein, aber deswegen ist ein bisschen rudimentär zu wissen und sich rudimentär da ein bisschen auszukennen, schadet auch nicht, weil spätestens, wenn man dann doch mal irgendwo ein kleines Problem hat, sollte man dann zumindest wissen, wie man eben auf sowas zugreifen kann, weil das ist dann wirklich sehr hilfreich. Ja, aber wie gesagt, das lernt man in ein paar Minuten und ja, ein bisschen ausprobieren und es geht schon.
Auch was man vielleicht noch sagen sollte, verwirrt auch gerne mal Neueinsteiger. Auf der Download-Seite, die wir nachher auch in die Shownotes packen, gibt es mehrere Versionen. Es gibt einerseits den sogenannten Full Release und es gibt den sogenannten Light Release. Und da sind Leute dann immer so ein bisschen unsicher, was das denn nun genau ist, obwohl es da eigentlich beschrieben wird. Der Light Release ist dasselbe wie der Full Release, aber es werden ein paar Templates rausgenommen, denn die sind das, was das Download-Paket groß machen.
Mhm.
Und es sind, glaube ich, die Dateien nicht drin, die man für eine sogenannte Shared Installation brauchen würde. Mhm. Das bedeutet, man installiert es einmal und betreibt aus dieser einen Installation heraus beliebig viele Blocks, die aber alle auf dieselbe Installation zurückgreifen. Das geht mit dem Light Release nicht. Aber wer dann vielleicht ein bisschen auf die Bandbreite achten möchte oder sagt, Mensch, die ganzen Templates werde ich nie brauchen, dann lasse ich die doch gleich weg. Mhm. Kann problemlos den Light Release nehmen. Das ist,
ich meine, der ist natürlich auch praktisch fürs Updaten, weil da brauche ich nicht die ganzen Templates noch einmal sozusagen überspielen. Also ist unnötig. Und ja, und wie gesagt, die Templates, die da nicht mit dabei sind, die kann ich mir quasi über Spartacus wieder reinholen, wenn ich sie
brauche. Genauso ist es. Genauso ist es, das liegt alles auf Spartacus. Was man beachten muss, es kann sein, dass bei der Installation dann ein kleiner Warnhinweis kommt, weil bei der Installation eine Integritätsprüfung gemacht wird, die schlicht und einfach guckt, sind alle Dateien hochgeladen worden. Nun fehlen im Light Release ein paar dieser Dateien und die zeigt er dann als Warnung an. Das ist aber keine Fehlermeldung, sondern einfach nur ein hier fehlen die und die Templates. Könnte ein Fehler sein, ist aber in dem Moment keiner, weil es in dem Release Absicht ist.
Genau. Gut, wenn wir eh schon mittendrin sind, wir haben ja noch eine zweite große Hauptüberschrift uns für heute vorgenommen. Für wen ist Serendipity eigentlich geeignet und für wen eher nicht? Wobei wir, glaube ich, den ersten Punkt sozusagen hier ein bisschen mehr darstellen. Ja, gehen wir vielleicht mal kurz in die Fragestellung auch hinein, wo wir eh schon einiges ja vielleicht dazu gesagt haben.
Also grundsätzlich ist es natürlich für jeden geeignet, das steht mal fest.
Ja, genau.
Es gibt sicherlich ein paar Leute, für die es eher nicht das Richtige ist. Das ist aber ja bei jeder Software so.
Ja.
Es ist grundsätzlich, kann ich nur nochmal sagen, um Himmels Willen keine Scheu davor haben. Es ist sehr einsteigerfreundlich. Es ist für jeden mit ein bisschen Einlesen absolut alleine zu installieren und zu betreiben. Die Dokumentation, das ist eine Schwäche, das haben wir aber mit vielen anderen Open-Source-Projekten gemeinsam. Die Online-Dokumentation zumindest ist eher rudimentär und teilweise leider auch relativ alt. Das liegt daran, dass Open-Source-Entwickler machen das, was sie machen, weil es ihnen Spaß macht. Und Dokumentation schreiben gehört einfach nicht dazu.
Ja.
Dokumentation schreiben ist eine trockene Angelegenheit. Das macht kaum jemand gerne. Und deswegen ist die so ein bisschen nicht mehr auf dem allerneuesten Stand und auch nicht hundertprozentig vollständig. Es wird auch gerne mal bemängelt, dass sie in Englisch ist, was aber nun mal Sinn macht, weil es einfach deutlich mehr Menschen gibt, die mit Englisch was anfangen können, als mit rein deutscher Dokumentation. Aber es gibt ja mittlerweile Alternativen.
Genau. Es gibt ein geniales Buch, das Gavin Hickigan geschrieben hat. Also für die, die nicht kennen, Gavin Hickigan ist quasi der Chefentwickler oder Hauptentwickler. Darf man das so sagen? Glaube ich schon, oder?
Ja. Also Chef, ich weiß nicht, ob er den Begriff Chef mögen würde, aber, der Hauptentwickler.
Aber man muss ihn quasi fast damit auszeichnen, weil er der Mensch ist, der, ich würde mal sagen, 30 Stunden pro Tag dem Thema Serendipity widmet. Von Entwickeln über Support, über Betreuung des Forums und Sonstiges. Ich sage mal, mindestens 30 Stunden, wenn er nicht der Mensch ist, der sogar weiß, wie man 40 Stunden pro Tag eigentlich allein in die Arbeit von Serendipity stecken kann. Ja, und wie gesagt, Gavin hat auch ein eigenes Buch geschrieben. Ich blätter jetzt gerade darin und komme am Schluss des Buches auf der Seite 751 an. Also das Ding besteht hat eigentlich gar keine Bilder. Das heißt, das ist wirklich Text. Das heißt, da drinnen in den 751 Seiten ist wirklich fast alles beschrieben, was man zu dem Thema wissen muss. Wobei ich gleich dazu sage, der Untertitel heißt Individuelle Weblogs für Einsteiger und Profis. Und genau das ist es. Das heißt, es gibt viele Teile, die für Einsteiger und Einsteigerinnen wunderbar geeignet sind. Also wer sich wirklich ganz einfach und simpel an sein Serendipity Weblog heranarbeiten will, von der Frage, wie installiere ich es bis wie ändere ich da wo Kleinigkeiten, wie kann ich da im Template ein bisschen was herumbasteln, ist es sehr gut geeignet, bis hin zu Leuten, die sagen, ich möchte hier wirklich für Serendipity programmieren, Plugins erstellen, neue Templates erstellen, auch die finden hier quasi, ich kann nicht sagen alles, aber wahrscheinlich fast alles, was man zu dem Thema wissen muss, eben auf den 751 Seiten. Also wer da wirklich ein bisschen näher reinschnüffeln muss, der muss sich quasi dieses Buch kaufen.
Das ist der Hitchhiker's Guide to Serendipity.
Genau.
Ist, sollte man dazu sagen, erschienen bei Open Source Press. Mhm. Meines Wissens Erstauflage 2008 erschienen, sollte aber in den weitesten Teilen nach wie vor aktuell sein. Und ich habe es gerade aufgerufen, ist im Moment zu haben bei Amazon für 19,90 Euro, was für ein 750 Seiten Fachbuch im IT-Bereich hinterhergeschmissen ist.
Ja. Und denk mal, wer sich ein bisschen mehr sozusagen auf sein Thema, also aufs Thema Bloggen konzentriert oder wirklich einen Blog verwenden möchte, das er wirklich regelmäßig verwendet, denk mal, sind 20 Euro durchaus mal für ein Hobby oder für mehr als ein Hobby durchaus gut angelegt.
Ja, absolut. Also, es ist leider nur auf Deutsch verfügbar bisher. Mhm. Aber wer das, gut, wir werden jetzt nicht wahnsinnig viele Hörer haben, die nicht Deutsch genug verstehen, um es zu lesen, aber wer es, denke ich auch, wer einen Blog mit Serendipity betreiben möchte, sollte dieses Buch im Schrank haben. Da steht alles drin, was man wissen möchte. Und für das, was man dort nicht findet, gibt es dann noch das wunderbare Forum. Mhm. Aber bevor wir zum Forum kommen, sollten wir noch sagen, dass es noch ein zweites Handbuch gibt, das ein gewisser Robert Lender betreibt, was eigentlich mehr eine Linksammlung ist. Und vielleicht erklärst du kurz, wo man das findet und wie es dazu gekommen ist, dass du dieses fragmentarische Handbuch angelegt hast.
Ja, also das ist quasi das fragmentarische Online-Serendipity-Handbuch. Klingt fürchterlich vom Namen her. Ist quasi eine Unterseite auf meinem Blog, eine statische Seite. Ich suche zwar noch nach einer technischen Lösung, die noch hier besser ist in der Verwaltung, aber im Moment ist es das. Ja, was bietet es? Ich versuche hier zu sammeln alle interessanten Blogbeiträge rund um das Thema Serendipity, die sich mal hauptsächlich im deutschsprachigen Bereich, englischsprachig würde ich es dann gerne noch mal später mal erweitern, ist aber auch immer so eine Frage des Aufwands. Ja, aber alle interessanten Blogbeiträge zum Thema Serendipity hier zu sammeln und dann auch entsprechend strukturiert anzubieten. Also quasi eben wie ein fragmentarisches Handbuch. Das heißt, Blogbeiträge, die sich mit dem Thema Installation von Serendipity beschäftigen, Blogbeiträge, in denen Menschen Plugins genauer beschrieben haben, wie sie funktionieren, wie deren Einstellungen funktionieren, Blogbeiträge, in denen zum Beispiel ein gewisser Matthias Mees erklärt hat, wie das mit dem Templating funktioniert von Serendipity und. Also da gibt es einiges, da gibt es sehr tolle, spannende und wirklich tiefgehende Beiträge und die versuche ich hier in einer strukturierten Form als Linkliste hier anzubieten. Also das heißt,
hast du eine Übersicht, wie viele Links das im Moment sind?
Weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber es müssen über 100 sein, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber das ist vielleicht sogar noch untertrieben.
Also es ist definitiv das Kompendium, was man aufsuchen sollte, bevor man selber googelt, finde ich immer. Was man bei Robert findet, ist schon eine großartige Auswahl. Es ist eine tolle Sache, diese Auflistung. Und es war da, bevor das gebundene Handbuch da war.
Genau.
Und hat aber jetzt absolut auch noch seine Berechtigung.
Ja. Eben, also ich denke mal, das eine ist eben, es war da, bevor das Handbuch da war, sonst hätte ich es mir vielleicht gar nicht angefangen. Ich wollte zumindest mal irgendwas bieten. Andererseits hat sicherlich die Berechtigung, weil es natürlich einfach Blogbeiträge gibt, die auf ganz spezielle Themen hier eingehen, die nicht einmal Garvin auf 750 Seiten irgendwie mit berücksichtigen kann. Und wie gesagt, es zum schnellen Finden suchen ist es sicherlich nicht uninteressant. Die neueste Auflage, also jedes Mal, wenn ich es neu nenne, ich es halt Auflage, ich mache halt ein bisschen auf Buch, ist jetzt quasi mit der Herausgabe jetzt der Ausgabe 1 auch gleich mit erschienen. Das heißt, ich bin hier mit dem Handbuch auch hier auf dem aktuellsten Stand. Vielleicht gleich eine Bitte an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr irgendeinen Link, einen Beitrag findet, der nicht am Online-Manual-Handbuch zu finden ist, dann bitte uns doch hier auf dem Blog eine Nachricht hinterlassen oder eben per E-Mail schicken oder wie auch immer. Ich nehme das natürlich gerne mit auf.
Gut, das Forum haben wir bereits erwähnt und das ist einer der Gründe, weswegen es so einsteigerfreundlich ist. Wir haben eine relativ überschaubare Benutzergemeinde. Kann nicht sagen, wie viele Leute das Ding im Moment benutzen. Woran sollte man das auch festmachen? Wir haben im Forum derzeit ungefähr 7000 registrierte Benutzer, was nicht viel heißt. Da können, also das Forum läuft schon sehr lange und da können Accounts bei sein, die schon sehr lange inaktiv sind. Allgemein ist die Community relativ überschaubar.
Ja. Aber vielleicht das ist ein Einwurf, Entschuldige, ein Einwurf. Soweit ich Statistiken kenne von irgendwelchen Seiten, die Blogs sammeln, ist nach WordPress, also nach beiden, also selbst installierte oder gehostete von WordPress.com, gehostete Form nach WordPress Serendipity das Blog, das am meisten dann auftaucht, also Blogsystem, das am meisten auftaucht.
Mhm.
Ob das sozusagen die Wirklichkeit wiedergibt oder andere Hintergründe hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber es dürfte doch eine gewisse größere, ich meine, natürlich mit Riesenabstand, also WordPress ist quasi das, ich weiß nicht, das Microsoft der Blogsystem-Szene, also jetzt will ich es jetzt nicht vom Hintergrund vergleichen.
Schöner Vergleich.
Aber von der Verbreitung des Systems her, sagen wir mal. Also ob jetzt ein Tipp das Mac aus oder das Ubuntu ist oder was auch immer, den Vergleich möchte ich jetzt gar nicht anstreben. Also.
Ja, es ist sicherlich auch so, dass ich weiß, es gibt viele Leute, die es benutzen und gar nicht im Forum registriert sind. Ja. Und wie gesagt, man meint immer, so eine kleine Benutzergemeinde sei ein Nachteil. Und ich finde immer, es ist im Gegenteil, es ist ein Vorteil. Mhm. Denn das Forum ist durch die überschaubare Benutzerzahl sehr schnell. Obwohl wir relativ wenig Entwickler haben, leider, ist es so, dass man im Forum wirklich, das kannst du bestimmt bestätigen, rasend schnell, immer freundlich und stets kompetent versorgt wird. Es gibt Fälle, da ist die Antwortdauer deutlich unter einer Stunde im Forum. Das ist einfach, es gibt so bestimmte Leute, Gavin eben, meine Wenigkeit, noch andere an der Entwicklung Beteiligte, die da wirklich mehrmals am Tag reingucken und dann versuchen, so schnell wie möglich zu helfen. Und das ist etwas, was auch immer wieder anderen Benutzern auffällt. Es geht rasend schnell. Man gerät an Leute, die auch wirklich wissen, worum es geht, die Software kennen in- und auswendig. Und das ist ein ganz großer Vorteil für Einsteiger.
Ja, das war auch der Grund, warum ich 2005 dann Serendipity genommen habe. Ich habe ja wirklich, ich glaube, 10 oder 15 Systeme auf meinem Webspace installiert, alles Mögliche sonst noch ausprobiert. Und abgesehen davon, dass es für mich damals einfach gepasst hat von der Leichtigkeit des Einsteigens her, war einfach das Forum für mich einfach so eine nette Aufnahme. Ich habe ein paar Fragen gestellt, die typischen Newbie- oder Dummy-Fragen, und ich habe nicht eine Antwort bekommen, na schau doch mal nach oder was wagst du da schon wieder die Frage zu stellen, sondern gute, nette Antworten. Auf Anregungen wurde sofort reagiert und ich habe mir gedacht, super, wenn ihr mal Probleme haben sollte mit der Blog-Engine, dann weiß ich, dass ich hier auch willkommen bin und hier Antwort finde. Und das war für mich quasi ein 50% des Grundes, warum ich eigentlich dann Serendipity gewählt habe. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, längere Antwortzeiten sind manchmal auch eher das Problem, dass halt Leute dann wenig Angaben geben zu ihrem Problem. Also wenn man weder sagt, wie die Versionsnummer ist, seine Installation und sonst was, ist natürlich dann oft das auch schwer zu antworten bei bestimmten technischen Fragen.
Ja, da gehen wir, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber sicherlich noch ein andermal darauf ein, wie man das machen sollte. Mhm. Ganz wichtig auch noch, man muss, um es zu erweitern, eben kein Entwickler sein. Man muss keine Zeile PHP-Code können, um einen Blog zu betreiben mit Serendipity. Man muss nicht einmal im Grunde genommen HTML und CSS können. Ja, es gibt haufenweise Plugins, jetzt nicht in der Menge wie bei anderen Systemen, unter anderem, aber dazu kommen wir später auch noch, weil es meistens für einen Zweck nur genau ein Plugin gibt. Aber die Plugin-Installation ist sehr einfach, die Einrichtung eines Plugins ist normalerweise sehr einfach und man hat dann binnen Minuten eine Zusatzfunktion nachgerüstet, sei es jetzt statische Seiten, ein Kontaktformular oder meinetwegen auch eine Möglichkeit, um YouTube-Videos in Blog-Einträge einzubinden. Alles, was man nachrüsten können wollen würde, ist über Plugins möglich, und sollte es kein Plugin geben, einfach mal im Forum danach fragen. Es hat zig Fälle gegeben, wo dann einer der Entwickler, meistens Gavin, sagte, jo, das ist schön, da setze ich mich heute Nachmittag mal hin, und ein paar Tage später hatten wir ein passendes Plugin. Ähnlich ist es mit Templates, sagte ich auch schon. Wir haben mittlerweile die ersten oder schon eine ganze Weile die ersten Templates, die baukastenartig sind. Das erste seiner Art war das Bulletproof Template. was basiert auf dem längsten Diskussionsfaden, den wir wahrscheinlich jemals im Forum hatten und haben werden. Ich kann nicht raten, diesen Diskussionsfaden heute noch nachvollziehen zu wollen. Der ist, ich weiß nicht, über wie viele Beiträge und Seiten das geht. Es war endlos, weil es auch die gesamte Entwicklungszeit, an der ich beteiligt war, begleitet hat. Und das waren, ich weiß es gar nicht mehr, 1,5 oder 2 Jahre, die wir insgesamt daran gesessen haben mit 3 Leuten und kräftiger Unterstützung der Kernentwickler, die sonst mit Templates nicht viel zu tun haben. Und das Schöne daran ist halt, dass man wirklich nicht unbedingt HTML, CSS können muss, sondern so die gängigen Dinge, die jemand gerne an seinem eigenen Blog verändern möchte, sei es jetzt die Grafik im Kopfbereich, sei es die Art, wo genau das Menü positioniert wird oder die Anzahl der Spalten und die Anordnung der Spalten, das kann man alles sehr simpel in der Verwaltungsoberfläche anpassen über verschiedene Formularelemente. Mhm. Da wähle ich dann beispielsweise jetzt für die Layouts, es gibt, oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, 8 Layouts, glaube ich, liefert es von Werk ab Werk mit und die wähle ich einfach aus einer Dropdown-Box aus und fertig. Und das ist sehr, sehr schön. Man muss nicht mit Bulletproof anfangen. Es gibt auch andere Templates und wenn die einem optisch besser gefallen oder man sagt, ich will diese Auswahl an Optionen gar nicht unbedingt, dann kann man auch ein anderes nehmen. Aber Bulletproof ist seit einigen Versionen, ich weiß nicht wie vielen aus dem Stand, aber seit einigen Versionen halt auch das standardmäßig Aktive in einer neuen Installation. Und ich würde es empfehlen, wenn man sich irgendwie mit einem der Farbschemata, die es mitbringt, arrangieren kann. Für den Einsteiger ist es sicherlich die einfachste Art.
Mhm. Ja, also, und ich denke mal, da sind auch einige Erfahrungen hinsichtlich Web-Accessibility durchaus auch eingeflossen. Es ist wahrscheinlich nicht 100%ig barrierefrei, aber es nähert sich zumindest einmal dem Thema Barrierefreiheit auch durchaus an, das Template, soweit ich das im Kopf habe.
Ja. Also es war etwas, was wir in der Entwicklung nie im Hinterkopf gehabt haben. Es war nicht so, dass wir sagten, und jetzt machen wir mal ein besonders barrierefreies oder ein besonders zugängliches Template, aber die normalen Sachen, die man als standardbewusster Webentwickler macht, die sind damit drin. Und es ist, du hattest, glaube ich, das mal mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr, wem ausgetestet, es ist relativ gut bedienbar.
Mhm. Ja. Also ich denke mal schon eine gute Grundlage für vieles.
Ja, es ist nicht unbedingt die ideale Grundlage, das denken viele Leute, um sich selber ein Template zu basteln. Dafür ist der Code unten drunter einfach zu kompliziert. Mhm. Bis man sich da wirklich eingearbeitet hat, das dauert. Und wenn man sich wirklich mit dem Templating befassen möchte, wir sollten vielleicht an der Stelle schon mal dazu sagen, Serendipity benutzt Smarty, das ist eine sogenannte Template Engine in PHP, die quasi eine Zwischenschicht ist zwischen PHP und HTML. Und wenn man sich damit befassen möchte und selber lernen möchte, welche Möglichkeiten es gibt, das Blog zu gestalten, den HTML-Code zu beeinflussen, dann gibt es bessere Ansatzpunkte. Dann würde ich empfehlen, mit dem Template Default anzufangen, was quasi das Rückfall-Template ist, was genutzt wird. Also wenn es in einem Template eine bestimmte einzelne Datei nicht gibt, ist Default das, woraus das System sich diese Datei holt, als Fallback. Das ist sehr viel schlichter, da gibt es keine Template-Optionen, daran kann man, das kann man sehr viel besser als Ausgangsbasis benutzen. In Bulletproof sind gerade durch diese Optionsgeschichte, wo man Sachen einstellen kann, sind wahnsinnig viele Verzweigungen und der Code ist relativ kompliziert. Das ist ziemlich viel Arbeit, sich da einzulesen. Das würde ich niemandem empfehlen.
Ja, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Wir haben sozusagen so übertitelt Stabilität, Sicherheit und Abwärtskompatibilität. Denke mal, das kann ich nur bestätigen nach 5 Jahren Serendipity-Nutzung. Es läuft stabil.
Es läuft mitunter, sollte man sagen, obwohl man das niemandem empfehlen sollte. Aber man hat auch, also ich zumindest, du glaube ich auch, durchaus auch schon mal das System eine Weile mit einer Beta gefahren.
Ja.
Und selbst die Beta-Versionen sind relativ stabil schon üblicherweise.
Also die Betas, sage ich einmal, sind wahrscheinlich mehr Final Release als oder besser laufend als manche Final Release anderer Systeme. Also
wollen wir uns nicht wollen wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, ich würde auch, wie gesagt,
nicht auf ein bestimmtes System, nein, aber wie gesagt, auch die Betas sind schon, sage ich einmal, gut durchgetestet und das Gesamtsystem läuft halt einfach, sage ich einmal, stabil. Liegt sicherlich auch dran, dass es auch sehr sensibel auch weiterentwickelt wird und nicht hier irgendwelche wildesten Experimente auch mit da durchgeführt werden.
Das ist natürlich auch eine Folge dieser relativ zentralen Plugin-Verwaltung über dieses Spartacus-Repository, wo man erstmal reinkommen muss. Da ist eine gewisse Qualitätskontrolle da. Es gibt kaum Wildwuchs. Es gibt kaum halbfertig veröffentlichte Plugins. Es wird ganz groß geschrieben, wirklich die Abwärtskompatibilität, was mitunter auch mal hinderlich sein kann, aber grundsätzlich eine gute Sache ist.
Ja, also wenn ich mir denke, was ich zumindest in früheren, bei jetzigen Ausgaben von WordPress, um es nochmal zu erwähnen, aber zumindest bei früheren Ausgaben habe ich das immer spannend gefunden, bei früheren Versionen, wenn dann immer die WordPress-User immer gezittert haben, so ein Motto so, wenn ich jetzt update, wird das Plugin noch funktionieren und überhaupt einmal alle Plugins vorher abschalten, WordPress-Update fahren und dann wieder neu einschalten. Ich weiß nicht, ob es bei der neuesten Version ist, vielleicht schon alles viel besser. Ja. Das habe ich bei Serendipity nie erlebt. Ja. Da hat man kein Plugin abgeschaltet, da hat man das Update gefahren und die Plugins haben, außer mal vielleicht eines irgendwo, nicht gezickt, gar nichts und sie haben einfach sozusagen weitergearbeitet. Also,
Es kommt natürlich schon vor, dass ein Plugin mal zickt. Wir hatten das neulich, du wirst es erinnern, wo das Microblogging-Plugin, was für die Integration von Twitter verantwortlich ist, das funktionierte eine Weile nicht. Mhm. Weil Twitter die Authentifizierungsmethode geändert hatte und das konnte das Plugin noch nicht. Und da hat es ein bisschen gedauert, bis sich jemand gefunden hatte, der das nachgerüstet hatte, aber mittlerweile geht's wieder. Mhm. Und ansonsten gebe ich dir recht, also irgendwas abschalten, um es zu aktualisieren, habe ich noch nie gemacht, wenn ich mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen soll. Ich habe, glaube ich, sogar noch nie bei einem Update meines eigenen Blogs ein Backup gemacht. Ich glaube nicht. Einfach drüber und aktualisieren und funktioniert.
Ja. Sollte man natürlich nicht empfehlen. Immer bitte ein Backup machen.
Nein, immer Backup machen. Ja, Backup ist aber auch relativ simpel. Also da sichert man ein, zwei Verzeichnisse und macht gegebenenfalls noch einen sogenannten Dump der Datenbank, also eine Sicherheitskopie der Datenbank und dann zwei, drei Konfigurationsdateien sichern und dann kann man rüberbügeln. Da gibt es auch wirklich gute Anleitungen auf der Serendipity-Webseite www.s9y.org und damit geht's. Also es funktioniert einfach.
Ja. Das klingt zwar jetzt alles noch total nach Werbung, aber es ist so, würde ich sagen. Jetzt,
dafür sind wir hier.
Ja. Ich meine, natürlich gibt es immer wieder natürlich da und dort Problemchen bei manchen Dingen, aber wie gesagt, da haben wir schon erwähnt, das Support-Forum ist da natürlich immer sehr hilfreich und weiteres dann noch in der Vorschau auf den nächsten Podcast.
Und was die Sicherheit angeht, ist es halt auch so, dass da überträgt sich die schnelle Reaktionszeit. Also die schnelle Reaktionszeit des Forums führt auch dazu, dass schnell oder relativ schnell rückgemeldet wird, wenn sich denn mal eine Sicherheitslücke auftun sollte. Ich weiß, dass die letzte ernstzunehmende Sicherheitslücke, die es gab in Serendipity, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her, das war im Mai diesen Jahres, basierte meiner Erinnerung nach auf einem Fehler in dem verwendeten VisiVig-Editor Xenia. Und ansonsten, es gibt gelegentlich Sicherheitsupdates, die unter bestimmten Umständen auszuführen sind. Also wenn man eine bestimmte Funktionalität verwendet, die nicht unbedingt jeder verwendet, dann sollte man aktualisieren, aber an wirklich schwerwiegende Sicherheitslücken und jetzt bitte alle ganz schnell aktualisieren, kann ich mich im Moment spontan nicht erinnern. Das muss eine ganze Weile her sein.
Nein, also da gibt es, glaube ich, relativ wenig zu bemängeln. Könnte man natürlich sagen, es liegt an der relativ geringen Nutzerzahl und dass sich vielleicht alle Hacker, also alle bösen Hacker nur auf WordPress orientieren.
Das ist sicherlich. Aber ist sicherlich so.
Ist natürlich dann trotzdem auch wieder ein Argument, dass man sagt, okay, die Chance sozusagen, dass dein Blogsystem hier in irgendeiner Form gehackt werden kann oder wird, ist natürlich auch geringer.
Mag vielleicht also ein Argument sein. Es ist ein generelles Phänomen, dass sowohl bei Open-Source-Software als auch bei Betriebssystemen, dass die verbreiteten Systeme generell interessantere Ziele sind für irgendwelche Angriffe und dass die kleineren, nicht ganz so verbreiteten Systeme nicht unbedingt interessant sind und deswegen die Attacke gar nicht ausgeführt wird und man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Luft hat, einen Fehler zu beheben. Aber ja, Tatsache ist, ich kann mich an die letzte ernstzunehmende Sicherheitslücke nicht so richtig erinnern. Da müsste man schon so ein bisschen Versionsforensik betreiben. Mhm. Es ist grundsätzlich ein sicheres System.
Mhm. Genau.
Kommen wir vielleicht mal zu so ein, zwei Dingen, wo jemand sagen könnte, das gefällt mir nicht ganz so toll. Mhm. Da haben wir zum einen die Plugin-Auswahl, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass das alles zentral verwaltet wird, gibt es auch eine relativ begrenzte Anzahl an Plugins. Und es ist auch so ein bisschen projektinterne Philosophie, zu sagen, wenn es irgend geht, integrieren wir eine Funktionalität in ein bestehendes Plugin. Der Grund dahinter oder die Absicht dahinter ist eben zu vermeiden, dass wir an den Punkt kommen, den es bei anderen Systemen durchaus gibt, dass ein Benutzer kommt und sagt, und welches von den 10 Kontaktformularen soll ich jetzt benutzen? Mhm. Das passiert bei Serendipity nicht. Es gibt ein Kontaktformular-Plugin. Wenn jemand irgendwas an Funktionalität daran nicht findet, was er benötigt, ist er willkommen, das anzupassen und im Idealfall sich an der Entwicklung zu beteiligen und vielleicht generell Serendipity-Entwickler zu werden. Aber man hat eben nicht diese Verwirrung als Einsteiger, welches davon soll ich jetzt nehmen? Das ist was, was man als Vorteil sehen kann, das kann man auch als Nachteil sehen. Ja. Wobei das generell was ist, was definitiv schon Leute abgeschreckt hat, das kann ich auch ein bisschen verstehen, ist, dass man immer sagt, Mensch, die Auswahl an Templates ist nicht so riesig wie bei System XYZ. Das ist eine Tatsache. Wir haben das mal durchgerechnet, als ich einen entsprechenden Blog-Eintrag geschrieben hatte. Wir sind im Moment so ungefähr bei 80 plus minus x Templates zur Auswahl. Da sind sicherlich auch etliche dabei, die schon arg alt sind und die man heute eigentlich nicht mehr benutzen mag. Wenn jemand wirklich sagt, ich möchte die Auswahl haben aus 5000 Arten, wie mein Blog aussehen kann, ohne dass ich selber was daran tun muss, ist der wahrscheinlich bei diesem System falsch.
Ja, also wobei, denke mal, da kann man auch zwei, drei Dinge dazu sagen. Das eine ist bei den Templates, ich habe vielleicht woanders mehr Auswahl, aber ich denke mal, bei der kleineren Auswahl kann ich durchaus was finden, was mal passt. Und wenn ich wirklich ein eigenes Blog, sprich auch mit wirklich einem eigenen Auftritt haben möchte, dann muss ich irgendwann eh mal den Schritt wagen und sagen, okay, aber jetzt will ich eh was Eigenes für mich Angepasstes haben. Und da ist vollkommen egal, ob ich 100 oder 2000 Templates habe, die ich mir irgendwo herholen kann. Aber wie gesagt, ich verstehe natürlich, wenn man sagt, die Auswahl ist mal zu gering, ich möchte ganz was anderes haben, das möchte ich von der Stange und möchte da nicht in was hinein investieren. Bei den Plugins, ja, natürlich, wenn es das eine Plugin nicht bietet, dann habe ich natürlich keine Chance, wenn es mir niemand programmiert oder weiterentwickelt. Aber ich habe das Gegenbeispiel bei einem anderen CMS, da haben wir bei einem anderen Webprojekt ein Termin-Plugin gesucht. Da gab es zwar, glaube ich, 30 oder mehr Plugins zur Auswahl, aber zwei Probleme. Das eine war, von den 30 sind, glaube ich, 20 irgendwann mal erstellt worden, aber irgendwann wurde die Weiterentwicklung aufgehört. Und bei den anderen hat jedes irgendwelche Funktionalitäten gehabt, aber die wunderbare Kombination von zwei Funktionalitäten hat es nirgends gegeben. Das heißt, ich bin genauso angestanden. Ja.
Das ist natürlich das, was hier vermieden wird. Ne? Ja. Es gibt, glaube ich, kaum Plugins, die nicht aktiv weiter betreut werden. Es ist auch so, dass wenn man jetzt tatsächlich eine Funktion hat, die man benötigt und wo man sagt, Mensch, das könnte was sein, was alle gebrauchen können, kann ich nur immer sagen, Marsch ins Forum, kurze Anfrage. In den meisten Fällen ist das schnell gemacht. Und was die Template-Auswahl angeht, muss man auch einfach mal sagen, also unter 5000 Templates das eine zu finden, was einem gefällt, kann auch die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen sein. Und ohne, dass ich jetzt noch mehr WordPress-Bashing betreiben wollte, aber da kann das schon mal mehrere Nachmittage dauern, bis man was gefunden hat.
Ja. Und ich denke mal, etwas, was sozusagen diese kleinere Auswahl oder diese Auswahl von jeweils einem pro Thema bei Plugins sozusagen schon fördert, ist das, was ja, denke mal, Open Source ja auch ausmacht, dass nämlich die Anregung größer ist, wenn ich etwas dazu beitragen kann, dann als Programmierer, dann entwickle ich einfach das eine Plugin durchaus auch weiter, obwohl es jemand anderer mal als erster erstellt hat. So basteln 30 Leute an gleichen Plugins, keiner wird, und es geht nie über die Version 0.2 heraus. Und das war's dann. Anstatt dass sich diese 30 Entwickler zusammentun und quasi sagen, wir machen jetzt hier ein Plugin, was ja vielleicht, oder zumindest zwei, was ja manchmal sinnvoller wäre. Und das fördert quasi ein bisschen diese Philosophie von Serendipity durchaus, dass hier durchaus halt einmal ein Entwickler sagt, ich habe es zwar entworfen, hört dann vielleicht aber auf mit der Entwicklung, ein nächster kommt und sagt, okay, ich arbeite hier dran weiter und so. Also das kann durchaus eben auch einen positiven Effekt haben, aber wie gesagt, am besten ist, denke mal, sich einfach die Plugin-Liste, wir geben ja auch einen Link in den Shownotes zum Repository für Plugins und Templates, sich einfach mal da reinschauen, ob es für einen passt oder nicht, wenn man überlegt, Serendipity als die Blog-Engine zu wählen, die man gern verwenden möchte.
Es sollte alles da sein, was man braucht in einem Blog. Man kann sicherlich diskutieren, wenn man jetzt Spezialanwendungen hat, sei es jetzt ein Fotoblog, da gibt es möglicherweise spezialisierte Lösungen, die besser geeignet sind. Das ist immer so. Mhm. Mir fällt nichts ein, was jemand vermissen könnte in der Plugin-Liste. Und wenn, dann bitte marsch ins Forum und Bescheid sagen.
Ja. Bei mir fällt immer was ein. Aber das ist ja eine Aufgabe bei Serendipity, dass mir irgendwas einfällt.
Ja. Es gibt noch so einen Punkt, den ich immer auf dem Zettel habe, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das stört. Und das sind dann vielleicht auch Leute, die sagen, ist nicht das Richtige für mich, das ist die Geschichte mit Smarty. Also wie ich schon sagte vorhin, Smarty ist so eine Art Zwischenschicht zwischen HTML und PHP. Für mich war das, als ich angefangen habe, der entscheidende Punkt. Wenn du sagst, für dich war der gute Support im Forum das entscheidende Argument oder mit das entscheidende Argument, muss ich sagen, für mich war Smarty. Ich bin kein PHP-Programmierer und aus mir wird vermutlich auch keiner mehr, aber für mich ist Smarty was, was das zugänglicher macht. Mhm. Es fällt mir leichter, mit Smarty Template-Dateien zu verbiegen, als wenn ich jetzt im nackten PHP arbeiten müsste. Es gibt aber Leute, die sagen, das ist eine zusätzliche Schicht, und damit ist es zusätzlicher Ballast. Das sind meistens Entwickler, die sagen, ich möchte bitte am nackten PHP arbeiten. Und soweit ich da informiert bin, geht das theoretisch auch. Mhm. Es gibt ein Template, was meiner Erinnerung nach auch zum Kern gehört. Das müsste, da bin ich jetzt glatt überfragt, das müsste so News oder irgendwas in der Art heißen. Versucht das mal eben schnell nebenbei nachzuschauen. Und das ist quasi so ein Proof-of-Concept-Theme, das beweist, man kann durchaus auch in nacktem PHP, soweit ich weiß, theoretisch sogar auch in XML sein Template gestalten. Man muss nicht unbedingt Smarty nutzen. Mhm. Soweit ich weiß, ist das aber relativ kompliziert. Das kommt aber sicherlich auch mit darauf an, was man nun selbst bevorzugt und gewöhnt ist. Newspaper heißt es. Mhm. Das ist also das Beispiel, wie man es in reinem PHP auch machen könnte. Ob das nun aus Performancegründen irgendwelche Haken hätte oder so, vermag ich nicht zu sagen, aber wie gesagt, es gibt Leute, die grundsätzlich Bedenken gegen Smarty haben, die das nicht mögen, für unnötig halten. Und für die ist Serendipity vielleicht auch nicht ganz das Richtige. Mhm. Aber grundsätzlich ist es für jeden das Richtige. Ja.
Vielleicht nur ganz kurz noch bei Werbung auf das fragmentarische Handbuch. Da gibt es eine lange Liste zum Thema Themes, Templates. Einerseits mit guten Tipps auch von einem gewissen Lelo Led, wie man da gewisse Dinge auch macht. Und andererseits auch etliche Links zu Templates und Themes, die teilweise nicht einmal über Spartacus abrufbar sind, aber einfach mal zum Reinschauen. Also wenn jemand ein bisschen nachkommen will, findet hier einiges an Links.
Man ist natürlich auch jederzeit herzlich willkommen, irgendwie im Forum zu äußern, ich hätte gerne mal ein Template, was so und so aussieht, was diese und jene Funktionalität bietet, was dieses und jenes CSS-Framework unter der Haube hat. Immer raus damit. Die Chance, dass sich jemand findet, das kann ich sein, das kann jemand anders sein, der sagt, ja, das setze ich mal schnell um, ist durchaus gegeben.
Mhm. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen.
Versprechen kann man nichts, aber man ist auch immer dankbar für solche Hinweise. Na, und dann, wenn jemand wirklich konkret sagt, ich würde es benutzen, wenn es nur dieses und jenes, diese und jene Art Template gäbe, dann immer raus damit. Also versprechen können wir es nicht, aber wenn es möglich ist, machen wir es.
Ja, genau. So, ich schaue jetzt noch ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja so 30 bis 40 Minuten irgendwie geplant für den ersten Podcast. Ich glaube, das werden wir nicht ganz schaffen.
Jetzt sind wir lange drüber.
Wir sind schon lange drüber, aber denke mal, für den ersten ist es ja ganz mal okay. Wir werden uns bemühen, für die nächsten vielleicht kürzer zu sein. Deswegen springe ich schnell einmal noch ganz kurz zum nächsten Kapitel. Wir haben uns vorgenommen, für jede Ausgabe auch eine Rubrik Aktuelles anzubieten, also sprich Neues aus der Entwicklerszene, aus dem überhaupt rund um das Thema Serendipity. Diesmal nur ganz kurz erwähnt, das Mobile Output Plugin 1.01, das von Grischa Brockhaus jetzt gerade aktualisiert wurde, stammt an sich von jemand anderen, das zum Thema von vorhin, aber der Grischa hat das jetzt quasi jetzt neu aktualisiert und gibt es jetzt über Spartacus zum Download. Sagst du vielleicht ganz kurz, was es kann und tut? Nur so in Stichworten.
Das liefert für die Darstellung auf mobilen Geräten, beispielsweise das iPhone oder Android-betriebene Mobiltelefone, alles, was kein stationärer PC oder Laptop mit einer hohen Bildschirmauflösung ist, liefert es ein alternatives, kompakteres Layout. Das sorgt unter anderem dafür, dass man auf diesen Geräten, die normalerweise einen nicht ganz breitbandigen Datenanschluss haben, wo es auch so ein bisschen noch auf die konkret übertragene Datenmenge ankommen kann, dass da ein eher spartanisches Layout, glaube auch grundsätzlich auf der Startseite zumindest ohne Bilder, alles etwas übersichtlicher und auch alles etwas besser zu bedienen auf diesen Geräten, dass das eben ausgeliefert wird. Da wird quasi abgefragt, ob der Besucher mit einem Indikator für ein mobiles Gerät, das geht dann über das Betriebssystem des Gerätes, das wird erkannt und dann wird eben auf dieses mobile Layout umgeschaltet. Man kann allerdings auch, soweit ich weiß, dann mit einem kleinen Schalter auf das normale, in Anführungsstrichen, Layout wechseln, wenn man beispielsweise zu Hause mit dem Handy im WLAN unterwegs ist und sagt, Bandbreite ist mir wurscht, gib mir das Originaldesign. Das ist das und es war, soweit ich das weiß, vor den Umbauten konnte es quasi nur das iPhone bedienen und Grischa hat es jetzt, da er selber keins hat, sondern ein Android-Handy benutzt, dahingehend erweitert, dass das eben auch für andere Geräte dann dieses Mobil-Layout ausliefert.
Ja, also ich denke mal, ein Angebot, das ja in Zeiten der steigenden Smartphone-, iPad-, Android-Tablets-Nutzung vielleicht durchaus nicht uninteressant ist, wobei gerade bei den hochauflöseren Geräten das wahrscheinlich schon wieder nicht mehr so relevant ist, aber eben im Hinblick auf die Frage der Bandbreite, der Datennutzung durchaus noch seine Berechtigung hat.
Es ist definitiv ein zeitgemäßes Plugin, was jetzt nochmal zeitgemäßer angepasst wurde. Es gibt bestimmt so wie soll man sagen, so Durchfallerscheinung hört sich jetzt sehr blöd an. Es gibt so Fälle, wo man sagt, es bekommt dann das mobile Layout ausgeliefert und das wäre auf dem Gerät gerade nicht ideal. Auf dem iPad mit Sicherheit möchte man nicht unbedingt ein Mobil-Layout haben, aber dann kann man es eben zurück umschalten.
Genau.
Und insofern super Sache. Es ist großartig, dass das nochmal erweitert wurde und das zeigt eben auch diese Open-Source-Geschichte, dass jemand was anfängt und jemand anders strickt es weiter und das ist eine tolle Sache.
Genau. Gut. Ja, also wie gesagt, die Rubrik Aktuelles soll es auch regelmäßig geben. Wenn jemand dazu eine Anregung hat, immer bitte nur her damit. Ja, und wir kommen quasi zum letzten Punkt, nämlich die Vorschau auf das nächste Mal.
Fürs nächste Mal haben wir uns überlegt, was denken wir? Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, gebt uns Feedback. Aber wir denken, ganz hilfreich wäre mal zu sagen, wo suche ich, wenn ich Hilfe benötige im Umgang mit Serendipity und wo finde ich diese Hilfe? Welche Möglichkeiten gibt es? Wo kann ich fragen? An wen kann ich mich wenden? Wie muss ich das tun? Aber auch, wie sollte ich mich zum Beispiel im Forum verhalten? Wie formuliere ich so eine Anfrage? Welche Angaben sollte ich machen, welche sind eher nicht so notwendig. Und das ist, glaube ich, eine gute Vermittlung zwischen dem Benutzer und den Entwicklern zu sagen, okay, wie geht man da vor und wie spart man allen Beteiligten ein bisschen Zeit, wenn es am eigenen Blog brennt. Das ist das Thema, was wir vorhaben.
Genau. Wie gesagt, wir lassen uns aber gerne von etwas anderem überzeugen, wenn wir jetzt zig Mails, Anfragen über das Kontaktformular, über Twitter und sonst was bekommen, wo ihr sagt, ganz ein anderes Thema ist uns wichtig, bitte behandelt das, dann lassen wir uns sicherlich gerne umstimmen, oder?
Ja, offen für alles. Ne? Genau. Wenn jetzt jemand sagt, ey, das Thema ist total doof, lasst es mal. Fordert uns heraus. Feedback aller Art, Kontaktformular, Kommentare im Blog, Kommentare über Twitter, Rauchzeichen, was auch immer.
Genau, Rauchzeichen passt der Fancamp, sehr gut. Wird es weiter davor vom Lagerfeuer.
Sie können auch mit der Postkutsche was schicken, wenn es sein muss.
Genau. Ist auch möglich. Ja, dann würde ich sagen, wir haben, glaube ich, die Stunde schon locker erreicht.
Jo.
Machen wir Schluss für heute. Erstmal dir, Matthias, ganz herzlichen Dank, dass du dich ja da bereit erklärt hast, oder eigentlich hast du ja angestoßen, die Idee, dass wir gemeinsam hier einen Podcast betreiben. Ja, also danke für die Ausgabe 1.
Danke, dass du dir die Arbeit machst mit dem Aufsetzen der Podcast-Teile und mit dem Schneiden der Ausgaben und allem. Und insofern, wir hatten Spaß. Wir hoffen, die Hörer hatten auch Spaß.
Genau, das hoffen wir auch. Ansonsten wünschen wir einen guten Jahreswechsel, ein gutes Jahr 2011 und insbesondere für Serendipity ein gutes Jahr mit vielen spannenden Weiterentwicklungen. Und ja, mit hoffentlich weiteren zwölf Ausgaben von S9Y Infocamp. Ja, also dann auf Wiederhören.
Tschüss.